Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die erste Szene, die ich lesen möchte, ist relativ kurz und sie befindet sich im Prolog. Dieser spielt ungefähr 3 Jahre vor dem Beginn der Handlung. Man begleitet den Zisterziensermönch Bernard, einen eigentlich ziemlich heiteren Kerl, zu einem entlegenen Gebäude, das zwischen blühenden Wiesen liegt und an ein mittelalterliches Fort erinnert. Man erkennt relativ schnell, dass es sich um ein Gefängnis handelt, in dem Leute einsitzen, die man ein bisschen ab vom Schuss gefangen halten möchte, aus den verschiedensten Gründen. Bernard ist dort, um einen ganz bestimmten Häftling zu besuchen. Und wer das ist, ist für die Handlung ziemlich entscheidend. Der Mönch betritt also die kleine Zelle, wo der ziemlich große und breit gebaute Häftling sitzt und beginnt mit ihm zu sprechen. Bonjour, sagte Bernard leise. Lassen Sie mich bitte allein, flüsterte der Häftling, ohne sich ihm zuzuwenden. Mir scheint, Sie sind hier ziemlich viel allein, bemerkte Bernard und wartete auf eine Reaktion. Der Häftling schwieg und senkte den Kopf. Ich komme regelmäßig hierher. Manchmal half es einfach, ein bisschen zu reden. Aus dem Kloster Senong, falls Sie das kennen. Diese Einrichtung hier ist weniger furchtbar, als Sie glauben. Im Innenhof können Sie ein wenig Sport machen, frische Luft atmen und sich strecken, damit Ihr Körper gesund bleibt. Mich können Sie als kleine Hilfe betrachten, damit Ihre Seele gesund bleibt. »Wieso sprechen Sie?«, fragte der Häftling mit rauer Stimme. »Wie bitte?« Jetzt wandte sich der Häftling ihm zu. Das Auffälligste an seinem Gesicht waren die hellen Augen und die dunklen Augenbrauen. Er hatte dunkle Haare, doch sein Bart war bereits silbern geworden. »Wenn Sie aus dem Kloster Senong kommen«, erklärte der Häftling, »dann sind Sie Zisterzienser. Ich dachte, Sie würden nur schweigen.« Bernard lächelte. »Sie kennen sich aus.« Das Silenzium ist jedoch keine durchgehende Schweigepflicht. Nicht mehr jedenfalls. Im Klosteralltag gibt es Anlässe, bei denen nicht gesprochen werden darf. Aber im Rahmen meiner Tätigkeit als Gefängnisseelsorger gibt es keine Beschränkungen. Der Häftling blinzelte. Sein Schnauzer war deutlich länger als der Rest des Vollbarts, der sein Gesicht zuwucherte. Warum sollte man sich in den schönsten Dingen des Lebens beschränken? Fragte er Bernard. Dem Gespräch mit einem geliebten Menschen, der Freiheit, dorthin zu gehen, wo man möchte, zu essen was und zu schlafen mit wem man will. Für mich liegt in der Beschränkung auf das Wesentliche die größte Freiheit, die ich je erfahren durfte. Bernard wies auf den zweiten Stuhl. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Eine seltsame Frage, da ich nicht davonlaufen kann. Sie könnten mich aggressiv ignorieren. Für einen Moment schien der Häftling zu lächeln, ehe die dumpfe Schwere in seine Miene zurückkehrte. Setzen Sie sich, Freier. Aber seien Sie nicht enttäuscht, hier haben Sie keinen Auftrag. Hier drin, er hob seine pranke Matt zur Brust, wohnt kein bisschen Seele mehr. Nun, Freier Bernard trat weiter in die Zelle hinein und setzte sich dem Häftling gegenüber, was diesen noch größer wirken ließ. Hier muss ich naturgemäß eine andere Meinung vertreten, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas tun könnten, um Ihre Seele zu zerstören. Sein Gegenüber betrachtete ihn einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. Das sagen Sie nur, weil Sie nicht wissen, was ich getan habe. Bernard hob einen Zeigefinger. Die Wahrheit ist, dass ich es doch weiß. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie wissen nichts, unterbrach der Häftling ihn ein wenig lauter und beugte sich nach vorn, sodass Bernard beinahe versucht war, zurückzuweichen. Da mögen Sie recht haben. Aber ich kann Ihnen anbieten, die Beichte abzulegen, wenn Sie das wollen. Der Häftling fuhr sich durch die Haare. Das letzte Mal, als ich gebeichtet habe, war ich 7 Jahre alt, vor der Erstkommunion. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte, also erfand ich ein paar kleine Sünden. Was dann genau genommen die eigentliche Sünde war. Bernard lachte leise. Ich würde nicht verlangen, dass Sie etwas erfinden. Nein, Freier, davon halte ich nichts. Ich würde mich nicht besser fühlen, nur weil Sie behaupten, dass meine Sünden vergeben sind. Wie Sie wollen. Damit bin ich wohl gänzlich uninteressant für Sie geworden. Bernard zuckte mit den Schultern, während der Häftling ihn aufmerksam betrachtete. Dann können wir vielleicht einfach so tun, als wären wir Freunde. Der Häftling blinzelte. Wie bitte? Wir unterhalten uns. Wie Freunde eben. Bernard sah sich in der engen Zelle um. Ich dachte mir, Sie könnten vielleicht einen brauchen. Kommissär Campanar. Die zweite Stelle, aus der ich lesen möchte, befindet sich wesentlich später im Roman. Kommissär Campanar ermittelt undercover im 1000 Jahre alten Kloster Senong, wo angeblich der Teufel umgeht, Menschen verschwindet und ermordet werden. Zumindest regnete es nicht, während er mit Raphael durch den Kräutergarten spazierte. Der Mönch wirkte etwas angespannt, als würde er sich bereits Antworten auf alles zurechtlegen, was er ihn fragen könnte. Campanar hatte sich angewöhnt, in so einem Fall mit einer unkonventionellen Frage zu beginnen, um die Leute ein wenig aus dem Konzept zu bringen. Bruder Raphael, was hielten Sie von Bruder Bernards Bart? Bruder Bernard war ein wirklich wunderbarer... Wie bitte? Seinem Bart. Sie tragen selbst einen ganz prächtigen, also haben Sie gewiss auch darauf geachtet, wie er ihn trug. Nun ja, Raphael blinzelte verwirrt. Für meinen Begriff zu kurz, aber immer gut gepflegt, hat zu seinem Gesicht gepasst, würde ich sagen. Und der Bart von Bruder Abogar? Meiner Meinung nach war er nicht mit gutem Bartwuchs gesehen. Er schüttelte den Kopf. Verzeihen Sie, Bruder, warum ist das wichtig? Campanar musste an die bunten Kondome in Bernards Geheimversteck denken. Nun, die beiden haben sich gut verstanden. Sie hätten einander bei der Bartpflege helfen können. Also ich kenne niemanden, der das tut. Nein, Sie haben recht, ein absurder Gedanke. Aber die beiden waren sehr gut befreundet. Hätte man sich das doch zumindest vorstellen können. Ich bin nicht gänzlich sicher, was Sie meinen. Oh, ich bin gänzlich sicher, Sie sind gänzlich sicher, was ich meine. Befreundet waren die beiden. Ja, aber es gibt nichts Wunderbares, als Zeit mit einem richtig guten Freund zu verbringen und dabei alles um sich herum zu vergessen. Haben die beiden ab und an ihre Pflichten vernachlässigt? Nun, sie haben schon den ein oder anderen Gottesdienst verpasst, aber Abogar litt unter Migräne und die hat ihn vor seinem Verschwinden besonders geplagt. Ihm war dauernd übel. Und Bernard? Der hatte die Freigabe vom Abt mit Glück an diesem YouTube-Kanal zu arbeiten. Der lief richtig gut und ich habe Ihnen ja erzählt, wie sehr wir auf die Touristen angewiesen sind. Interessant. Ist der Novize Glück deshalb mit Bernard nach Le Roi gefahren? Wollten die beiden dort noch eine düstere Prophezeiung hochladen? Oh, dieses Video. Der Abt hat getobt, als er es gesehen hat. Bernard meinte, der Novize Glück hätte den Livestream eigenmächtig gestartet und diese Dinge erzählt. Und dann ist wirklich etwas passiert, nicht wahr? Hat Glück so etwas schon einmal getan? Meinen Sie, in die Zukunft zu sehen? Kryptische Sätze über den Teufel, Prophezeiungen über Unheil und Tod. Oh ja, der Abt war damals unsicher, ob er wirklich in der Lage sei, sich diesem Leben hinzugeben. Aber wir müssen darauf achten, dass unser Kloster bewohnt bleibt und nicht viele junge Menschen zieht es heutzutage zu uns. Glück ist im Moment unser einziger Novize. Meinen Sie, Abogar und Bernard hätten ihn gern adoptiert? Wie meinen Sie das? Verzeihung, manchmal rede ich, bevor ich nachdenke. Der Herr möge mir verzeihen. Wenden wir uns wieder ernsthafteren Themen zu. Was haben Sie an der Feuerstelle bei den römischen Ruinen im Wald getrieben? Es war ein Schuss ins Blaue, aber Campanar konnte sehen, wie Raphaels rote Backen mit einem Mal blass wurden. Winzige Schweißtropfen erschienen auf seiner Stirn. Welche Feuerstelle meinen Sie? Campanar hob eine Augenbraue. Sie wissen doch, dass eine falsche Aussage straft. Ich meine, Sie kennen doch das vierte Gebot. Raphael wirkte nur noch verwirrter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren? Das andere meine ich, du sollst nicht lügen. Sie haben einige Male nach Beginn des Silentium Nocturnum das Kloster verlassen. Schlaflosigkeit ist schon eine schlimme Sache. Man ist nicht man selbst und ist viel anfälliger für Dummheiten. Das kann ich vergeben, aber nicht, wenn jemand die Unwahrheit... Es gab dort eine Art geheimer Treffen, platzte es aus Raphael heraus. Unsere Regeln sind ansonsten sehr streng. Wir haben einen Rahmen gebracht, wo wir Dinge ausleben konnten, die sonst... Waren Bernard und Abogar Teil davon? Raphael schwieg. Nun, Abogar von Anfang an. Bernard, kurz nachdem er in unser Kloster kam, hat der Abt etwas herausgefunden? Ich denke nicht. Wird er mir dasselbe sagen, wenn ich ihn darauf anspreche? Raphael lief rot an. Bitte fragen Sie ihn das nicht, ich flehe Sie. Jemand hat die Mauern beschmiert. Eine klare Drohung. Der Novize Luc redet vom Teufel innerhalb der Mauern. Bernard ist tot. Könnte das etwas mit Ihren Treffen zu tun haben? Raphael schnappte nach Luft. Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich so an, als hätte sich etwas Unsichtbares hier eingenistet. Etwas, das sich Stück für Stück unseres Verstandes bemächtigt. Cabanat betrachtete ihn lange. Ich will bei so einem Treffen teilnehmen.
Ja, wir freuen uns, dass René Anour heute bei uns ist und über seinen Roman Tödliches Gebet spricht. Wie schon die Totenärztin Fanny, ist auch Louis Campanard der Richtige, wenn es um Krimis mit trickreichen Wendungen geht. Der aktuelle Fall spielt an einem Touristen-Hotspot in der Provence, im Kloster Notre-Dame de Senonc. René, schön, dass du zu uns in die 270. Sendung gekommen bist.
Hallo, liebe Heike, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ich wollte nämlich wissen, wieso hast du dieses Kloster, was uns allen ja bekannt ist, wer schon jemals irgendwie einen Kalender in der Küche gehangen hat mit Lavendel drauf, dann kennen wir dieses Kloster Notre-Dame de Senonc als Schauplatz. Und du hast es jetzt gewählt, weil?
Also ich bin zuerst einmal total beeindruckt, dass das so viele Leute kennen. Ich kannte es nämlich bis zur Recherche zu diesem Roman noch gar nicht und habe mir für diese Reihe vorgenommen, dass es einfach für jeden Titel der Reihe so ein besonderes Setting geben soll. Im ersten Teil waren das eben Düfte und diese tolle Tradition der Parfumherstellung in Grasse. Und dann habe ich mich eben auf die Suche nach einem ebenso guten Setting gemacht und bin dann auf dieses Kloster, dieses 900 Jahre alte Kloster da in der Provence gestoßen und war einfach hin und weg. Also das ist so ein tolles Setting. Es ist wirklich die ideale Symbiose aus wirklich betörender Schönheit auf der einen Seite. Dann ist es mystisch und auch ein bisschen so einen Tick, eine Prise gruselig. Und das alles erzeugt so eine wunderbare Melange, die einfach für mich so eine Anziehungskraft besessen hat, dass ich dort unbedingt eine Geschichte erzählen wollte.
Wie lange warst du vor Ort?
Ich habe tatsächlich, also bis jetzt war es so, dass ich für jeden Band quasi eine Recherchereise unternommen habe, so auch für diesen. Da war ich 10 Tage unterwegs und habe aber da natürlich jetzt nicht nur 10 Tage, habe jetzt da nicht 10 Tage in Senon verbracht, sondern eben auch mir wirklich die Umgebung angeschaut, wie ist es dort mit dem Zug zu fahren, wie sind die Orte in der Nähe, was erlebt man dort, weil natürlich auch nicht alles nur in dem Kloster spielen kann, sondern man muss ja auch irgendwie ein gutes, ein stimmiges Bild der ganzen Umgebung bieten können. Und genau, also das war eben meine Recherchereise für diesen Band und den Rest dann eben einfach auch noch in der Daheimrecherche.
Und diese Mönche, die haben ja ein Schweigegelübde, ne? Wenn du ja jetzt kommst und recherchieren willst, antworten die dir?
Ja, also dieses Schweigegelübde bedeutet in der Regel nicht mehr. Also es gibt schon noch immer vereinzelt, also welche, die ein besonders strenges Gelübde ablegen. Aber in der Regel bedeutet das einfach, dass es bestimmte Phasen im Tagesablauf gibt, wo halt wirklich nicht gesprochen wird. Und auf der anderen Seite gibt es halt einfach dann schon eben auch Perioden, wo die einfach auch ganz normal sprechen dürfen. Und auch natürlich bestimmte Tätigkeiten, was eben zum Beispiel der Kontakt zu Menschen der Außenwelt, sage ich jetzt mal, das klingt ein bisschen pathetisch, zu Menschen, die nicht im Kloster sind, bedeutet. Also natürlich wird da auch gesprochen und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut. Was aber ganz interessant ist, ist, dass aus den Zeiten, wo die Zisterzienser, also das ist der Orden, der eben ansässig ist in Senonc, es gibt auch in Deutschland und in Österreich zum Beispiel einige Zisterzienserklöster, auch zum Beispiel in der Nähe von meiner Heimatstadt Wien, ein besonders großes. Als die eben gegründet wurden aus dieser Zeit im Mittelalter, wo das wirklich auch noch strenger war, haben die eine eigene Zeichensprache entwickelt. Also das ist zum Beispiel was ich studiert habe. Und Da gibt es ein paar ganz lustige Beispiele, die ich jetzt natürlich bei einer Radiosendung nicht vorführen kann. Oder ich kann sie vorführen, aber man hat nicht viel davon. Aber es ist einfach ein ganz spannendes Detail am Rande.
Genau, dann hast du das praktisch wie Gebärdensprache lernen müssen, ja, damit du dann mal irgendwie was während dieser Zeit erfragen konntest.
Also ich habe tatsächlich so kleine Videos gefunden, wo Mönche so bestimmte Worte oder Phrasen vorführen und dann konnte man so raten, was das bedeutet. Und ich bin einfach, also instinktiv hätte ich immer falsch gelegen. Das heißt, diese Kommunikation wäre, glaube ich, nicht besonders gut gelaufen, wenn wir das in Zeichensprache gemacht hätten.
Gab es denn eigentlich reale Vorbilder jetzt für deinen Fall? Also hast du darüber gelesen halt so, oder ist irgendwas passiert? Das nehme ich jetzt mal in meinen Krimi auf.
Tatsächlich nicht. Aber was schon ein bisschen so der Fall ist, also das hat sich aber mehr oder minder ein bisschen zufällig ergeben. Ich habe immer so ein bisschen ein Beispiel aus der Literatur, das ich selber sehr schätze, habe ich immer so referenziert und ein bisschen mit eingewoben bisher. Also beim ersten Band, aber auch beim zweiten Band. Beim ersten Band war es das Parfum von Patrick Süskind, wo ich zum Beispiel übernommen habe, dass die besondere Form der Duftkreation, die Grenouille anwendet in das Parfum, eben auch in diesem Krimi eine besondere Rolle spielt. Und jetzt im zweiten Band war das Im Namen der Rose. Und da, wo eben auch im Rahmen eines Klosters, wo auch in einem Kloster etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und möglicherweise vermutet wird, dass da böse Mächte am Werk sind.
Ja, und irgendwie dadurch, dass so viele Krimis darauf basieren, da denkt man, in jedem Kloster ist doch bestimmt irgendwas sehr Düsteres.
Also ja, ich glaube, vor allem wirkt es schön und atmosphärisch und ruhig. Und diese Prise Düsternis ist, glaube ich, eher dem Alter dieser Gebäude geschuldet und der Abgelegenheit und auch der Tatsache, dass es dort so unglaublich ruhig ist, was untertags einfach unglaublich schön ist. Aber ich glaube, in der Nacht schreckt man dann auch mal von einem leisen Knarzen hoch.
Wie ist denn eigentlich dein Louis Campana entstanden?
Also, das war wirklich ein Prozess. Also zuerst einmal habe ich mir gedacht, ich will jemand haben, der einfach anders ist, der nicht so dieses Bild des toxischen, in sich gekehrten, alkoholabhängigen Kommissars bietet, sondern einfach jemanden, der herzlich, lustig, freundlich ist, also der sogar zu den schlimmsten Verbrechern eigentlich unglaublich freundlich und immer höflich ist, es niemals verliert und eben auch einen unglaublichen Witz besitzt und irgendwie das dann auch so verpacken in dann aber jemanden, der so wie Louis Campana riesig groß, ein Bär von einem Mann und dann noch mit einem sehr ausgefallenen Modegeschmack und so jemanden wollte ich einfach dahinsetzen und jemand, der irgendwie auch so ein Menschenfreund ist. Ich finde, es ist irgendwie auch, es tut so wohl, glaube ich, von jemandem zu lesen, der irgendwie Leuten eine zweite Chance gibt, der irgendwie vertraut, dass jemand was schaffen kann und so. Ich glaube, das tut uns irgendwie auch so ein bisschen im Inneren gut und deshalb aus diesem Gefühl heraus ist dieser Louis Campana entstanden.
Ah, okay. Und ich hatte jetzt überlegt, halt, wenn du jetzt über Frankreich schreibst und die Polizei ist dort ja ganz anders organisiert als bei unseren Ländern. Wie hast du das denn eigentlich recherchiert, sodass der auch nichts Falsches macht?
Also das Gute ist, es ist im Plot absolut plausibel, dass die was nicht regelkonform machen dürfen, weil sie im Prinzip Sonderbefugnisse haben in dem Team, in dem sie sind. Also das ist etwas, was eben Campana lange angestrebt hat, dass er sagt, Fälle, wo quasi die herkömmliche Ermittlungsarbeit, wo man damit nicht weiterkommt, da braucht es eben dieses Sonderteam, also er nennt das Projet Obscur. Und in diesem Setting dürfen sie eben so Dinge machen wie Undercover ermitteln und einfach auch ein bisschen abseits der gängigen Regeln operieren. Deshalb war ich hier nicht ganz so festgenagelt. Man muss aber natürlich schon prinzipiell mal wissen, wie ist das Ganze eigentlich strukturiert. Und ja, relativ kompliziert, muss man mal sagen. Also man kann die Informationen dazu sehr leicht bekommen. Man fragt sich ein bisschen, wie das alles mit den vielen Zuständigkeiten in der Realität funktioniert. Tut es anscheinend weitgehend trotzdem. Und dann konnte ich mich darauf beschränken, eine Geschichte zu erzählen, eben in diesem speziellen Setting.
Und gab es da mal irgendwie so ein Erlebnis? Also magst du darüber vielleicht nochmal erzählen? Gerüchte sagen?
Also es ist tatsächlich so, dass ein Erlebnis, das mir wirklich während meiner Recherchereise widerfahren ist, durch meine eigene Dummheit, muss ich sagen, dass ich eigentlich so eins zu eins in das Buch übernommen habe und habe sogar ein bisschen quasi in dem Buch von meinem Erlebnis erzählt. Und zwar war ich da in einem kleinen Ort, relativ in der Nähe von Senong, also die Stadt heißt Kaivayon. Und es war April, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und man könnte annehmen, dass zu dieser Zeit in der Provence es schon so ein bisschen dieser mediterrane Frühling ist. Aber es hat geschüttet wie aus Eimern. Und ich habe mich in ein kleines Bistro gerettet, schon ziemlich durchnässt, und war dort zum Mittagessen. Und die hatten halt eine relativ schmale Mittagskarte, zwei Gerichte, einmal Fisch und einmal etwas, das hieß Andouillette. Und in der Beschreibung drunter stand irgendwie sowas wie eine traditionelle Wurst. Und ich dachte mir, ja, also Fisch mag ich total gern, aber ich will ja irgendwie auch so Spezialitäten probieren, habe nicht lange nachgedacht, der Kellner kam und ich habe gesagt, bitte einmal die Andouillette. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, und da kam mir die Sache schon ein bisschen komisch vor. Und dann kam diese Andouillette und also ich kann vorwegschicken, also ich bin jetzt gelernter Veterinär, an Gerüchen haut mich jetzt eigentlich normalerweise nicht so schnell um, aber das war das mit Abstand ekelhafteste, was ich je serviert bekommen und auch probiert habe. Das ist nämlich eine Wurst, aber nicht wie man sich eine Wurst vorstellt. Also zum einen besteht die Außenhaut dieser Wurst aus Dickdarm. Und das heißt, ich kann das nicht beschreiben, sie stinkt nach einer Mischung aus Fäkalien und Urin. Und im Inneren dieser Wurst sind so ungefähr fingergroße Stücke an Eingeweiden, aber nicht irgendwie verschiert oder so, sondern wirklich Magen- und Darmstücke vom Schwein, von der Ente und allen möglichen Tieren, ich weiß es nicht genau. Und es ist auch nicht so, als könnte man die irgendwie schnell schlucken, so einen auf Dschungelcamp machen. Nein, weil das halt alles so muskulär ist, muss man das sehr lange kauen und hat dabei immer diesen wunderbaren Geruch wieder da. Also es ist furchtbar. Und ich habe mir gedacht, also in unserem Ermittlertrio gibt es eine Vegetarierin, also das ist die Polizeipsychologin Linda de la Cour. Und als das Ermittlungstrio dann anreist, haben sie dort mit einer ein bisschen nicht unbedingt wohlwollenden Gendarmin zu tun, die Linda überhaupt nicht ausstehen kann. Und die bestellt der Linda dann eben so eine Andouillette und tut so, als wäre das lokale vegetarische Gericht, worauf die Linda natürlich dann nicht so entspannt reagiert. Und um sie zu trösten, liest der Kollege ihr dann quasi vor, wer alle auch schon sich versehentlich so eine Andouillette bestellt hat. Und das ist nicht gelogen. Meryl Streep tatsächlich ist das auch schon passiert. Und dann sagt er im Buch noch, und irgend so einem Autor namens René, und dann läutet das Telefon.
Ja, perfekt. Also es war wirklich lustig zu lesen. Aber ich habe es nicht geglaubt.
Doch, leider passt genauso.
Ja, und dann hast du vorhin schon den Modegeschmack des Kommissars angesprochen. Mhm. Dieser Giraffenschlafanzug. Also ist das etwas aus deinem Kleiderschrank?
Also nein, aber ich wünschte, ich hätte sowas. Also wie cool ist denn das bitte? Also ein Schlafanzug mit lila Giraffen. Also hätte ich wahnsinnig gern. Habe ich leider nicht. Aber genau, also ich habe mir gedacht, einfach Campana ist so einer, der liebt das Leben, der genießt alles, bei dem muss es immer bunt und farbig sein und deshalb eben hat er immer ganz spezielle Hemden an, was auch so ein bisschen seiner Taktik ist, wenn er Leute bei seinen Ermittlungen befragt, immer ganz unkonventionell, fragt ganz komische Sachen, die die Leute mal zuerst ein bisschen irritieren, damit die so ein bisschen vergessen, was sie sich alles zurechtgelegt haben und dann ehrlicher und freier antworten. Und da gehört sein Auftreten natürlich auch schon mal dazu. Also man stellt sich vor, man sitzt in einem Raum, wartet auf den Polizisten, der dann gleich zu einem Mordfall befragt, und dann kommt halt so ein 2-Meter-Typ mit einem gezwirbelten Schnauzer und einem Hemd voller bunter, zufriedener Chinchillas herein und fragt einen zuerst mal, wie man die Frisur des Mordopfers fand. Dann ist man vielleicht ein bisschen aus dem Tritt und vielleicht plaudert man dann auch etwas aus, was man vielleicht zuerst gar nicht vorhatte.
Okay, dann kommen wir mal zu den anderen beiden. Die sind ja auch relativ wichtig, ne? Also die Psychologin Linda Delacour zum Beispiel und hier der Assistent Pierre Olivier. Wieso müssen diese beiden, die so eng mit dem Kommissär zusammenarbeiten, so unterschiedlich vom Charakter sein?
Also sie haben tatsächlich, zuerst muss man vielleicht darüber reden, dass alle drei was gemeinsam haben. Und alle drei verbindet, und das ist etwas, was sich erst so nach und nach erschließt. Und man weiß auch noch gar nicht, bis auf Belinda, wo man wirklich weiß, was sie Traumatisches erlebt hat, ist es also beim Kommissär und bei Pierre Olivier ist es noch nicht bekannt. Die verbindet, dass sie etwas Schlimmes, etwas Dunkles in ihrer Vergangenheit durchgemacht haben. Was auch mit ein Grund ist, warum Campanasi ausgewählt hat. Also er sieht in ihnen wirklich talentierte, tolle Menschen, die darum kämpfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Und was auch ein Grund ist, warum er sich für die beiden entschieden hat. Die beiden kommen, das hast du angesprochen, aus ganz unterschiedlichen Welten. Linda war so wirklich eine Art, also sie ist natürlich kein Kind, aber eine Art Wunderkind, eine super talentierte Person. Die hat in Paris bei einem forensischen Institut gearbeitet, verfügt über ein besonderes Talent, nämlich das Lesen von Mikroexpressionen. Das heißt, sie kann einfach im Gesicht einer Person mehr erkennen als der durchschnittliche Mensch und sehr viel über die Motivation oder den Wahrheitsgehalt einer Aussage dadurch erkennen. Also sie mag diese Bezeichnung zwar nicht, aber vereinfacht ein wandelnder Lügendetektor. Und Olivier hingegen ist so wirklich ein bisschen ein Frauenschwarm und ein total positiver Mensch, der aber dagegen einfach so aus einem ganz anderen Umfeld kommt. Also der muss sich so alles erkämpfen und kommt halt eher aus einfachen Verhältnissen. Und trotzdem verstehen sich die beiden und auch zu dritt mit dem Kommentar aber erstaunlich gut.
Gab es eigentlich von den Figuren, die du jetzt so in deinen Büchern verarbeitest, also jetzt diese Krimiserie, gab es da eine Figur, mit der du dich besonders identifizierst, also wo du ganz viel von dir reingepackt hast?
Also tatsächlich kann ich mich mit jedem der drei irrsinnig gut identifizieren. Ich kann mich mit dem Kommissär vielleicht besonders gut identifizieren. Ich muss aber fairerweise sagen, es ist vielleicht eher so wäre man gern. Einfach so jemand, der immer so wertschätzend und freundlich und humorvoll ist und also ich glaube, so jemanden würde man gerne kennen oder wäre man auch zu einem Teil gern. Also bemühe mich natürlich, aber gelingt mir wohl nicht immer. Und auch bei den anderen, also ich habe so sehr viel Sympathie für dieses, ich muss mir was erkämpfen, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, mir ist was Schlimmes passiert und ich will das wieder haben. Genauso wie das mit diesem von der Linda, die irgendwie das Besondere war und durch einfach total unfaire Umstände wurde ihr das weggenommen und sie möchte aber so gern einfach wieder ins Leben zurück, möchte einfach arbeiten und da sein und ihre Fähigkeiten einsetzen. Also mit all diesen drei Persönlichkeitstypen habe ich sehr große Sympathie.
Und gibt es irgendwie dann diese Charakterzüge? Manches schreibt sich ja wie von alleine und manches, da muss man sich reinfühlen. Und also gibt es irgendetwas, was für dich am sperrigsten war?
Also ich muss sagen, also ich kenne diese Figuren nicht so gut, dass also die flutschen einfach. Also ich habe das Gefühl, wenn die drei zusammensitzen unter Campanas Orangenbaum in seinem Terrassengarten, also da muss ich nicht nachdenken. Das entsteht, das kommt einfach. Dann kommt ein Schlagabtausch zwischen Linda und Olivier oder Campanar macht irgendeine Science-Fiction-Referenz, die er gerne macht, die Linda nicht versteht. Oder oder einen oder referenziert einen alten Film. Also das flutscht einfach von selber. Also wenn was so ein bisschen, wo ich mir immer ein bisschen schwerer tue, und das ist aber dann spannenderweise, was Leute auch ansprechen, dass es ihnen so gefallen hat, ist wirklich so, also es ist nicht sperrig, aber ich muss mehr investieren. Ich muss mehr mich reinfühlen und so. Ist einfach, wenn ich so zum Beispiel einen Moment beschreibe, wie sieht es da aus, was hört man, was riecht man, was ist dort. Und da habe ich an mich selbst wirklich hohe Ansprüche, dass man das wirklich, wenn man das liest, empfindet, wie es auch wirklich ist. Also ich achte da sehr dann drauf auch. Und das ist halt etwas, das geht dann einfach nicht so schnell von der Hand, weil man einfach wirklich sehr konzentriert sein muss, total in dem Moment wieder eintaucht und versuchen muss, das erlebbar zu machen. Und zwar auf eine sehr lebendige Weise, ohne dass es halt eine fade Beschreibung ist. Das finde ich schwieriger.
Ja, das spricht ja auch was anderes an, ne? Also wenn du einen Duft zum Beispiel wie in dem ersten Fall beschreiben willst, dann muss ich irgendwie das ja nachempfinden können. Und nur weil du sagst, das riecht nach Lavendel, dann weiß ich das ja nicht, wenn ich nicht selber so eine Erinnerung habe, ne?
Genau, also man muss das irgendwie, also da muss ich ein bisschen mehr investieren, sagen wir so.
Wie wichtig ist dir denn eigentlich bei all deinen Büchern die Weiterentwicklung der Figuren?
Das ist das Allerwichtigste. Also ich habe mir zu Beginn der Serie wirklich zu allen den drei Geschichten Handlungsbögen überlegt, die sich über mehrere Bände ziehen können. Nicht müssen, aber können. Und das Ding ist, ich habe sehr, sehr viel zu ihnen noch nicht verraten, was aber total essentiell macht, was sehr vieles erklärt, was man über sie liest, wie sie sind, was sie mögen, was sie nicht mögen. Oftmals ist da sehr viel dahinter und ich habe sehr viel Freude daran, das dann nach und nach preiszugeben. Und das sind wirklich teilweise sehr berührende Geschichten, die da dahinter stehen. Vielleicht sogar manchmal herzzerreißend, was diese Figuren erlebt haben und was es aus ihnen gemacht hat und wie sie damit umgehen. Also ganz, ganz wichtig, dass es immer für diese Charaktere eine Reise ist und etwas dazukommen muss.
Ja, ich glaube, das merkt man auch genauso halt wie dieses französische Flair jetzt in diesen beiden Krimis. Also was ich bemerkenswert finde, du beschreibst etwas, also das ist die Provence, ohne es explizit zu benennen. Und trotzdem weiß man, es kann nirgends anders sein.
Ja, ich glaube, das ist wirklich das, wo man sehr wach dort durch die Gegend gehen muss. Und das ist das Schöne an der Recherchearbeit, weil das ist etwas, das würde man sonst in dem Ausmaß nicht tun. Also normalerweise geht man wo durch, man sieht was an. Aber jetzt weiß ich, ich muss irgendwie oder ich möchte diesen Moment konservieren und möchte ihn auf Papier bannen, dass ihn jemand wirklich diese Eindrücke so wiedererleben kann. Und deshalb geht man mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit dadurch. Also keine Ahnung, ich mache dann zum Beispiel oft, um mir einfach auch die Geräusche und die Gerüche stärker zu verdeutlichen, die Augen zu, damit ich zum Beispiel weiß, okay, so riecht Frühling in Grasse. Oder diese Geräusche höre ich, wenn ich im Luberon spazieren gehe. Und einfach diese Dinge, um das dann einfach wieder so hervorholen zu können. Und eben wirklich, also mein Wunsch ist, was ich mir für die Lesenden wünsche, ist, dass man einfach eine kleine Reise, eine ganz mühelose kleine Reise unternehmen kann. Also dass man natürlich eine spannende Geschichte hat mit hoffentlich Charakteren, die einem ans Herz wachsen. Und dass man eben auch so dieses Gefühl hat, ich bin jetzt dort, ich stehe selber dort, ich erlebe das gerade. Das wäre so ein Wunsch.
Ja, ich denke, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, ne? Ich habe jetzt gedacht, wenn du schreibst, dass du dann vielleicht so bestimmte Sachen halt daneben hast, wie zum Beispiel so ein Lavendel-Duftkissen oder machst dir Mönchsgesänge an. Irgendwie brauchst du sowas, um zum stimulierten Schreiben dann zu kommen?
Da würde mir sofort irgendwie so ein bisschen mein medizinischer Background reinpfuschen und der Lavendel würde mich zu entspannt, also das ist ja auch nämlich einer der wenigen, wo wirklich erwiesen ist, dass das so ist, in zahlreichen Studien belegt, dass Lavendel so angst- und spannungslösend ist. Also das ist jetzt bei sehr vielen Typen ist so, was behauptet wird, nicht unbedingt wissenschaftlich erwiesen. Beim Lavendel ist das tatsächlich erwiesen. Und das kann ich doch beim Schreiben eines spannenden Krimis nicht gebrauchen, dass ich dann so total gechillt und ruhig bin, weil sonst passiert ja nichts.
Deswegen ist dein Kommissar immer so freundlich.
Vielleicht, ja. Weil er so viel Lavendelsoda trinkt.
Wie entsteht denn bei dir überhaupt jetzt der Krimi so als Arbeitsprozess? Ne? Was kommt zuerst? Du überlegst dir, Mensch, da ist einer ermordet worden. Was könnte da passiert sein? Oder ist es andersrum? Du hast so einen Täter vor Augen und denkst, was könnte der Schlimmes machen?
Also, das ist mega unterschiedlich tatsächlich. Also, weil irgendeine Idee steht am Anfang. Es ist die Idee zu einem tollen Setting. Es kann die Idee zu einem spannenden Fall sein. Es kann die Idee zu einem total interessanten Charakter sein. Das kann alles so die Initialzündung machen. Und wenn man so merkt, um die Idee herum wächst was und es geht nicht weg und das wird immer detaillierter, fein ziselierter, größer, bunter, dann ist es meistens eine Idee, die man so schrittweise weiterverfolgt. Das Spannende bei Band 2, da muss ich vielleicht ein bisschen was vom Buchgeschäft erzählen, wenn man natürlich eine Serie neu etabliert, wie das bei Band 1 war. Also da muss er natürlich mit dem Verlag zuerst alle Details besprechen, den Fall, die Auflösung, das Setting, alles. Also es muss alles vorher stehen. Bei weiteren Bänden gibt es dann schon ein gewisses größeres Maß an Flexibilität. Da bespricht man auch Dinge vorher, aber es wird dann nicht mehr alles so, weil dann weiß man ja schon, funktioniert und und bei diesem Band war das Interessante, dass ich den schreiben konnte, ohne die Auflösung im Detail zu kennen. Also ich konnte mich so ein bisschen selber überraschen lassen. Und in dem Fall finde ich, dass das so ein schönes Erlebnis war, weil es so außergewöhnlich gut funktioniert hat. Und gerade weil ich in manchen Phasen des Schreibens selber gar nicht so genau wusste, ist es, glaube ich, der absolut beste Twist, der mir je gelungen ist. Also finde ich zumindest. Und also, was man so hört, war für viele wirklich auch überraschend und trotzdem plausibel.
Und gab es auch irgendetwas, was du als größte Herausforderung jetzt bei deinem zweiten Band genommen hast?
Eigentlich fand ich den zweiten Band zu schreiben erheblich einfacher als den ersten, weil in einem ersten Band musst du immer alles etablieren. Also da musst du viel mehr auf Details achten, dass das alles balanciert ist. Du musst die Figuren einführen, darfst aber trotzdem nicht die Handlung zu kurz kommen lassen. Und all diese Dinge und diese Balance zu finden, ist in einem Folgeband auf jeden Fall einfacher. In einem Folgeband, also da gibt es vielleicht schon die eine Challenge und diese Challenge empfinde ich, weil du schreibst diesen Folgeband sowohl für Leute, die den ersten Band kennen, als auch für Leute, die den nicht kennen. Das heißt, du musst eine gute, also das ist schon was, das ist challenging, du musst eine Balance finden, indem du Sachen wieder in Erinnerung rufst oder Sachen erklärst, ohne dass du die Leute vergrämst, die das schon alles wissen.
Ja.
Die Leute, die neu einsteigen, müssen sich trotzdem abgeholt fühlen. Und deshalb ist das so ein bisschen was eine Herausforderung ist. Aber wenn man sich irgendwie damit auseinandersetzt und eben sich bewusst macht, okay, es gibt diese zwei Gruppen von Lesenden, dann geht das, denke ich, auch.
Bei dir ist ja, wo du gerade von Balance sprichst, halt, ist ja auch immer ein bisschen Humor dabei. Wie schwer ist es denn da, die Balance zu finden? Also, oder andersrum, wenn du das geschrieben hast und findest das total lustig. Wie prüfst du denn, dass das nicht zu albern ist?
Das ist eine total super Frage, weil also du hast es richtig erkannt, Humor ist mir unglaublich wichtig und das betrifft jedes meiner Bücher. Ich finde, Humor ist unterrepräsentiert. Er kann so ein total starkes Mittel sein. Er kann dazu dienen, wirklich den Charakter der einzelnen Figuren zu schärfen. Er kann zu verdeutlichen, wie sich die Leute gerade fühlen und es trotzdem auf eine leichte Art vermitteln. Er kann aus einer Szene, die vielleicht zu hart ist, so genau das richtige Quäntchen Härte rausnehmen. Und das ist aber natürlich bis zu einem gewissen Grad auch immer eine Gratwanderung. Genau, also es muss trotzdem glaubwürdig und darf nicht albern sein. Und da bin ich natürlich auch angewiesen darauf, auf Leute, die mir das dann sagen. Und man hat natürlich mit den Verlagen immer ein Lektorat und eine Sprachredaktion. Und da mache ich das so, dass ich bei gewissen Stellen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es da jetzt vielleicht ein bisschen zu lustig ist, ob man da ein bisschen was rausnehmen kann oder ob das eh geht, und mache dann meistens so eine Notiz rein und dann achten die nochmal drauf, wie das für sie rüberkommt. Und so handeln wir uns dann womöglich hoffentlich vor.
Und was fällt dir eigentlich leichter, also anzufangen oder den letzten Satz und nun ist Ende zu schreiben?
Also das ist so klar, also 100% das Ende. Also oftmals, ich weiß, also in der Regel, ich habe jetzt gerade vorhin ein Gegenbeispiel gedacht, aber in der Regel, die ist das ja irgendwie auch sowas, wo man hinfiebert, also man kommt alles zusammen und man kann es jetzt abschließen, so schön. Und am Anfang denkt man sich eher so, also es muss jetzt ein richtig cooler Satz sein. Also 100% Ende ist viel einfacher.
Du bist nun Autor und du hast nebenbei noch einen anderen Job. Aber wie kriegst du denn da die Balance hin, um dabei mal zu bleiben? Also es hat doch sicherlich dein Leben komplett verändert, nachdem du jetzt so ein paar Bestseller geschrieben hast, oder?
Ja, ich würde aber sagen, einem absolut positiven Sinn, Gott sei Dank. Und die Frage nach der Balance, ich finde, es stellt sich so eine ganz natürliche Balance ein. In meinem Dayjob, der sehr wissenschaftlich, sehr medizinisch ist, nehme ich einfach sehr viel mit. Es ist so eine Welt des Fassbaren. Also da hat alles Regeln, es funktioniert alles. Und in dieser Welt der Bücher ist einfach alles irgendwie ein bisschen chaotischer und kreativer. Und es gibt überhaupt nichts Objektives, weil ein Buch ist ein Buch, das gefällt oder nicht. Das ist eine Geschichte, du magst sie, ich hasse sie. Und da sind einfach komplett andere Gesetze. Und ich lasse mich einfach vice versa bereichern. Also ich nehme Dinge aus dieser sehr kreativen Welt mit, in meinen, ich nenne ihn jetzt einfach Forschungsjob, und habe dadurch vielleicht einfach manchmal den anderen Blickwinkel, wie man was anders machen könnte, wie man was vielleicht besser machen kann oder einfach zu hinterfragen, warum machen wir was überhaupt so. Auf der anderen Seite nehme ich einfach von dieser Welt der Naturwissenschaften auch unglaublich viel mit in die Welt der Bücher. Ich versuche immer so handfestes wissenschaftlich Gezeigtes, weil ich mich damit sehr intensiv befasse normalerweise, so in die Bücher mit einfließen. Also das ist so das ganz Profane. Und dann aber auch, was für eine Struktur muss das zum Beispiel haben? Oh, das sind lauter Dinge, die soll man als Leserin oder Leser gar nicht merken, aber das braucht es natürlich. Und auch, keine Ahnung, versuche einfach ein paar Dinge da mitzunehmen, auch in Kommunikation mit Verlagen, mit dem Buchhandel etc. Also es sind zwei sich einander bereichernde Systeme, und es ist eine, das kann ich sagen, sehr, sehr spannende, abwechslungsreiche Reise. Manchmal, also das Einzige, was manchmal ein bisschen, aber das ist auch eigentlich ein gutes Gefühl, manchmal muss ich mich daran erinnern, ob ich jetzt bei einer Lesung sitze oder als Vortragender bei einem medizinischen Kongress, da muss ich kurz blinzeln, so, hier bin ich jetzt, der bin ich jetzt, und dann geht schon wieder.
Jetzt nochmal zum Thema Pläne, Projekte und Zukunft. Ne? Mhm. Wir haben ja jetzt im zweiten Band, also ich spoilere jetzt mal alle, halt, die jetzt den zweiten Teil noch nicht bekommen haben, das erste, also den absoluten Anfang, da haben wir so eine übergeordnete Geschichte plötzlich. Unser Kommissär, der sitzt da und hat irgendein Geheimnis. Mhm. Wie viele Bände sind denn geplant, bis wir es endlich wissen?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich kann nur verraten, dass ich halt natürlich schon seit Band 1 weiß, worum es sich handelt. Dass das eine Geschichte ist, die, glaube ich, also ich glaube, wenn man das liest, ist man danach ziemlich erschüttert. Das ist, was ich vorwegnehmen kann, weil es wirklich eine schlimme Sache ist, die Campanar erlebt hat. Und ja, wann sie in der Gänze enthüllt werden wird, kann ich noch nicht verraten.
Ja, bei Fanny hatten wir 4 Bände.
Ja.
Und irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir aber schon in Band 2.
Aber bei Fanny haben wir von Anfang an kein Geheimnis. Also bei der Totenärztin haben wir von Anfang an, die war ja sehr offen gegenüber den Lesern. Die hat den Lesern nichts vorenthalten von sich. Ja. Ja, nein, absolut, absolut. Gab es natürlich auch Geschichten, die sich über die Bände gebannt haben. Ja, mal sehen. Es gibt ja natürlich nicht nur Campanars Geheimnis. Also aus seinem Team Olivier wissen wir auch nicht, was ihm passiert ist in dem Sinn. Und vielleicht wird das sogar vorher enthüllt. Man weiß es nicht.
Na gut, die Provence. Also es ist ein wunderschönes Urlaubsgebiet. Halt, wir fahren wirklich gerne hin. Und deine Recherche ist ja Arbeit, ne? Wie disziplinierst du dich denn? Wir haben vorhin gehört, 10 Tage, halt, dass du tatsächlich das herausbekommst, halt, was du wissen musst fürs Schreiben und nicht etwa irgendwie nur in schönen Gegenden auf dem Stein sitzt, aufs Meer guckst.
Also das Schöne ist, dass ja auch das Zweite, was du genannt hast, auf einem Stein sitzen und aufs Meer rausgucken, genauso Teil der Arbeit ist, unter Anführungszeichen, weil ich ja eben versuche, diese Eindrücke auch zu konservieren und zu Papier zu bringen. Aber jetzt in puncto Recherche, also da überlegt man sich natürlich schon vorher, wo möchte ich sein, wo muss ich wissen, wie das genau ausschaut, wo muss ich wirklich das vor Ort machen, was kann ich von daheim aus rausfinden. Es ist unglaublich, wie viel man eigentlich von daheim rausfinden kann. Aber dann natürlich wirklich so dieses Sahnehäubchen des Selbsterlebens und so, das muss dann natürlich ein bisschen geplant werden. Also das wird nicht stressig, sondern das ist einfach wirklich so, man darf das machen. Also das ist wirklich so eher das Gefühl, ich mache jetzt eher, als dass man sagt, ich habe jetzt eine Dienstreise, hat man eher so eine Themenreise, sage ich mal. So fühlt sich das an.
Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn es Campanar mal in so einer Sonderausgabe geben würde, halt, hätte der einen Farbschnitt irgendwie mit den Mustern von seinen Hemden?
Ja, das wäre super. Aber ich glaube, er wäre unzufrieden, dass alle Bücher denselben Farbschnitt hätten, weil er hat einfach so viele Modelle, dass dann wahrscheinlich jedes Exemplar einen anderen Farbschnitt haben müsste.
Okay, kannst du dir auch mal vorstellen, ein ganz anderes Genre zu schreiben?
Also ja, natürlich. Also habe ich ja auch schon meine allerersten Gehversuche, also die ja kaum jemand kennt. Ich habe ja angefangen als junger Autor so Fantasy-Geschichten zu schreiben. Kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Hat mir aber damals total Spaß gemacht. Und auch jetzt darf man dann natürlich nicht sagen, ich mache für immer das, kann mir nur das vorstellen. Also den Krimi liebe ich, weil er einfach so unglaublich viel Freiheit gegenüber der Figurenzeichnung gibt. Ich kann mir vorstellen, in der Spannung auch was anderes zu machen, wo es vielleicht auch mal Richtung Thriller geht. Mir auch sehr gut vorstellen. Ja, und ich meine, wenn es jetzt so komplett anders sein sollte, da muss ich sagen, würde ich mir eher wünschen, dass ich einfach mal was mache, wo man diese Schublade des Genres überhaupt nicht braucht, sondern dass ich vielleicht mal ein Projekt mache in der Zukunft, wo mir die Leserinnen und Leser dann vielleicht das Vertrauen schenken, dass es auch cool sein kann, auch wenn gar keine Genre-Schublade passt. Also dass man das trotzdem lesen will, auch wenn es vielleicht nicht als Krimi, Thriller oder sonst was gelabelt wird, sondern einfach was ganz Vogelwildes.
Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf, ja? Wenn es Campanar als Film geben würde, wer würde denn den Hauptdarsteller spielen?
Das ist so schwierig, weil ich habe so ein genaues Bild von Campanar. Also ich hab das Gefühl, ich könnte in jedem Details neben mir sitzen sehen. Und da sitzt dann natürlich kein bekannter Schauspieler, sondern da sitzt eben dieser Louis Campanar. Und deshalb ist eigentlich jeder Schauspieler irgendwie falsch, muss ich sagen.
Und hast du irgendeine Figur halt, die mit einem Schauspieler belegt werden könnte oder Schauspielerin?
Ja, also natürlich könnten alle von denen mit einem Schauspieler belegt werden. Also es ist dann halt natürlich ein Tick anders als in meiner Vorstellung. Also ich muss jetzt wirklich sagen, von den 3 Hauptcharakteren habe ich so keinen ganz konkreten vor Augen. Aber das ist auch gut habe ich nicht. Und wenn ich es aber hätte und jetzt sagen würde, dann hätten ja alle dann immer diese Schauspieler oder Schauspielerinnen vor Augen. Und ich finde ja, das Schöne am Lesen ist, dass es so das Entstehen eines eigenen Bilds erlaubt. Also dein Campanar muss nicht meiner sein und genauso bei den anderen Figuren. Also das ist ja das Schöne am Lesen, jede darf seine eigenen Figuren dazu ersinnen.
Genau. Und wir hatten ja vorhin schon mit deinem Gespür für Atmosphäre das angesprochen. Ist dir das eigentlich im realen Leben auch wichtig? Also wo bekommst du wieder neue Kraft für den Alltag?
Also es ist wirklich etwas, was ich gefühlt mit dem Schreiben mehr gelernt habe. Also wirklich so mehr darauf zu achten, was man eigentlich so gerade wahrnimmt. Ich habe auch mehr begonnen, Menschen zu beobachten und wie die so sind und wie die miteinander reden, also an öffentlichen Orten und so. Also das ist so mit dem Schreiben gekommen, wo man sich einfach so begonnen hat zu denken, ha, ja, also so ist das und das ist da eigentlich so in der Luft und so. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen und so reden die eigentlich und das wünschen sich die. Und prinzipiell, also wenn man darauf kommt, was mir dann irgendwie die Kraft gibt, ist, dass ich einfach in so extrem atmosphärischen Orten bin und das natürlich per se. Und dann muss es aber gar nicht ein besonderer Ort sein, sondern was noch funktioniert, ist einfach eine inspirierende Begegnung. Ich muss wirklich sagen, es gibt kaum was Inspirierenderes als gute Gespräche. Also was ich schon glaube, mit Campanar gemeinsam zu haben, ist, dass ich mich einfach unglaublich für Menschen interessiere und sie irgendwie im Grunde auch gern habe. Und mich dann einfach freue, wenn ich ein tolles Gespräch mit jemandem führen kann. Und das gibt mir dann auch so richtig Kraft und Energie. Und ich denke dann drüber nach und denke mir so, ha, cool, was sie alles erzählt haben und so. Genau.
Ja, okay. Und gibt es eigentlich auch Rituale, die du beim Schreiben brauchst? Wir hatten ja vorhin schon mal, dass du Lavendel eben nicht nimmst, aber gibt es irgendwas anderes? Jetzt zum Beispiel, du musst immer, weiß ich, rechts vom Fenster sitzen oder irgendwas?
Also da bin ich einfach im Grunde irgendwie viel zu sehr aus der Wissenschaft gekommen. Ich denke mir einfach so, zack, mach das jetzt. Geht schon.
Ja, genau, so mache ich das auch.
Das funktioniert irgendwie auch. Also beim Schreiben geht es ja eigentlich nur darum, dass man mal so reinkommt. Wenn man drin ist, ist es einfach so toll, dann ist man da so drin und reist selber durch seine eigene Geschichte, dass das einfach so toll ist, dass man eh gar nicht aufhören mag. Aber man muss mal reinkommen. Aber indem man sich einfach selber nicht zugesteht, dass das jetzt eine große Hürde ist, sondern einfach sagt, so, in Österreich sag mal, geh mal, geh mal.
Genau.
Und dann rennt das schon.
Ja, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Und zwar nach dem Buch ist ja eigentlich auch vor dem Buch, nicht wahr? Mhm. Welches Projekt kommt als nächstes?
Tatsächlich ein Projekt. Also bevor es mit Campanar und Co. weitergeht, kommt tatsächlich ein weiteres Projekt. Und das erscheint, was mich extrem freut, noch heuer und war im Herbst, im Oktober. Und es ist ein Buch, das mir tatsächlich ziemlich am Herzen liegt. Ich werde auch kurz ausführen, warum. Ich bin ja gelernter Tierarzt und während so einer Tierarztausbildung erlebt man einfach wirklich lustige Dinge. Also schräge Dinge, witzige Dinge, spannende Dinge, schöne Dinge. Und die konnte ich in dieses Buch alles so ein bisschen einfließen lassen. Es ist nämlich ein morbid witziger Tierarzt-Krimi. Es geht um einen total tierlieben jungen Tierarzt, der auf einem Gnadenhof arbeitet und dort Tiere betreut und auch eine kleine Praxis betreut. Und sein Chef, das ist so ein Medienstar und der wird gefeiert als der Tierfreund der Nation und alle lieben den. Und dabei ist es so ein richtig korrupter Mistkerl, der ihm ganz, ganz schlecht behandelt, also neben vielen anderen Dingen auch. Und eines Abends, es ist spät und der Tierarzt, Severin heißt er, ist gerade total emotional fertig, weil er muss immer weinen, wenn er ein Tier euthanasiert und er muss gerade einen Bernardiner euthanasieren, wo er sowohl die Besitzerin als auch den Hund total gern mag. Und dann poltert dieser Chef rein, offensichtlich irgendwie total mit irgendwas zugedröhnt und will, dass er irgendwas unterschreibt, dass er irgendwelche Gelder übernommen hat. Und der Severin, dem ist das irgendwie koscher, der möchte das nicht. Und dann wird dieser Boss irgendwie aggressiv und bedrängt ihn dann, greift ihn an, dass er im Affekt dem die Euthanasiespritze, die Einschläfenspritze ins Herz rammt und der dann stirbt. Und Severin ist ja eigentlich ein total Lieber, der ist total fertig und es gelingt ihm aber irgendwie, den nach Hause zu führen und so zu tun, als hätte der sich das Leben genommen, weil er so enttäuscht war, weil er irgendwas über verschwundene Welpen gelesen hat oder so. Und es kommt ihm aber tatsächlich die Putzfrau Jedna dahinter. Die verrät ihn aber nicht, sondern sagt, er macht das so gut, auch das mit dem Vertuschen, da könnte man ein Geschäft draus machen. Und er lässt sich dann auf diesen Deal ein, dass die Jedna ihm quasi Auftragsmorde herankarrt, damit er die Tiere auf dem Gnadenhof retten kann, die sonst wirklich einfach euthanasiert werden müssten. Und daraus entstehen eben ganz, ganz viele lustige Begegnungen. Also es wird sehr berührend, es wird vor allem witzig und es wird auch spannend. Und es sind so viele echte Erlebnisse von mir drin. Nicht das Morden oder meistens nicht, sagen wir mal so. Und das Ganze wird heißen, ein bisschen angelehnt an eine bekannte Tierarztserie aus den 70ern, Der Doktor und der liebe Mord.
Okay. Also, ja, werde ich auf jeden Fall lesen. Ich glaube, ich habe auch das Cover schon gesehen, jetzt auf der Messe.
Das kann sein, das wurde wirklich gerade veröffentlicht, ja.
Ja, und damit ist unsere Zeit leider auch schon um, lieber René.
Schade.
Obwohl, über diese Themen halt, ich könnte noch stundenlang weiter plaudern. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir heute für die Sendung Hörbahn on Stage die Zeit genommen hast.
War mir eine große Freude.
Ja, liebe Zuhörer, das war jetzt die Sendung im Format Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war René Anur mit seinem Roman Tödliches Gebet. Mein Name ist Heike Stepprath und wenn Ihnen Lesung und ausführliche Diskussionen gefallen haben, finden Sie 269 weitere Folgen auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.